Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel. Grüß Gott, moin moin in die Runde, wie jede Woche, wie jeden Montag. Axel, was haben wir vor heute?
Ja, Jens, wir haben lange keine Fragen- und Antworten-Folge mehr gemacht. Und ich habe mal so in unsere ganzen E-Mails, in die ganzen Rückmeldungen reingeschaut. Und da ist schon wieder einiges zusammengekommen, kann man sagen. Und auch einige interessante Fragen dabei. Und ich hätte es dir ja schon in einem Vorgespräch gesagt, ich habe noch eine Überraschungsfrage. Da kommst du nie drauf und denkst auch bestimmt jetzt gar nicht dran. Ich freue mich, dich zu überraschen, weil die haben wir nicht abgestimmt. Alles andere haben wir ja so ein bisschen vorbereitet. Vielen Dank erstmal an euch da draußen für die ganzen Rückmeldungen, die ihr uns gebt, die positiven Rückmeldungen. Auch kritische Punkte sind dabei, das wollen wir auch erwähnen oder erwähnen wir auch hier. Ein, zwei Punkte ganz kurz. Ihr bereichert uns nun schon so lange jede Woche. Vielen Dank, Dankeschön. Das hören wir einfach gerne. Und ja, während der Sendung werde ich mal das ein oder andere nochmal einstreuen. Wir legen einfach direkt los, Jens. Und zwar kam eine Frage, die ist schon ein paar Folgen her, aber nichtsdestotrotz nehmen wir sie mit auf. Und zwar, wir hatten in Zusammenhang mit Lithium eine Folge gemacht, verbotene Prävention hatten wir das genannt. Und dann kam jemand, der hatte gesagt, ich habe auch mal wieder ein Thema, das mich schon seit langem interessiert. Und zwar das Thema Zeolit und was es da alles zu sagen gibt. Und ja, die Frage gebe ich jetzt einfach mal an dich weiter. Was gibt es denn zu Zeolit zu sagen?
Ja, Zeolit ist erstmal ein Vulkanmineral oder Mineralien, besser gesagt, werden im großen Stil nicht angebaut, sondern abgebaut, um zum Beispiel auch für die Landwirtschaft, um bestimmte Moleküle zu binden. Und ebenso funktioniert es auch im Körper, dass wir damit auch entsprechend zum Beispiel Giftstoffe binden können. Dafür ist es ja auch eine medizinische Zeolit, die wir, naja, früher im heilpraktischen Bereich, heute hat das so ein bisschen in die Funktionsmedizin und so Einzug gehalten. Denn wir entgiften ja über die Leber und dann in den Darm hinein. Und im Darm braucht man irgendwas, um das entsprechend zu binden, was wir da ausscheiden. Und da kann uns Zeolit helfen. Zeolit reichert sich nicht im Körper an. Es wird also nicht aufgenommen, es wird nicht absorbiert, sondern wird dann wieder ausgeschieden. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich auch wollen, dass wir praktisch ein Medium haben, was diese Gifte aufnimmt und wir dann die Gifte entsprechend in die Toilettenschüssel leiten. Das Ganze gehört in den Abfluss und nicht in unsere Körperzellen oder in unsere Blutgefäße. Also es kann unterm Strich Schadstoffe binden. Man nutzt es teilweise auch als Zahnpasta oder nicht als Zahnpasta, sondern in der Zahnpasta. Man nutzt es auch, um radioaktive Isotope zu binden. Ja, wenn man also möchte, dass irgendwo kontaminierte Flächen, radioaktiv kontaminierte Flächen entgiftet werden, in Anführungsstrichen, dann macht man das auch mit Zeolit. Kann man also auf der einen Seite zur Schwermetallentgiftung, Detox ist hier so das Thema, nutzen. Auf der anderen Seite hat natürlich auch Zeolit selber Metalle, trägt Metalle in sich, die durchaus auch wieder toxisch sein können, zum Beispiel wie Aluminium. Ionen, die dort enthalten sind. Es gibt Experten, die sagen, das löst sich nicht heraus. Ja, also das bleibt da drin. Es wird eben ausgeschieden und deswegen wird es nicht aufgenommen in die Blutgefäße. Das wäre natürlich doof, weil Aluminium wäre dann wieder ein toxischer Trigger, wäre ein Entzündungstrigger. Aber gut, wir lassen es ja auch in uns hineinspritzen. Ne? Jede Impfung hat Adjuvantien und da wird auch Aluminium als Hydroxid Variante oder ähnliches genutzt. Also da denken wir nicht so stark drüber nach. Ich nutze Zeolit deshalb nicht, weil ich es nicht 100% beantworten kann. Ja, ich möchte ein reines Produkt haben und deswegen kommt Zeolit. Wie gesagt, ich habe da so ein gewisses Restrisiko. Deswegen verwende ich das eher nicht. Das gleiche gilt für Heilerde. Das wäre das Pendant zum Zeolith. Heilerde kann man sehr gut einsetzen, wenn man Säuren binden will, also zum Beispiel bei Sodbrennen oder wenn man Durchfall hat, Reizdarmsyndrom. Das wären so Themen für Heilerde. Und du bist ja großer Leser von Ökotest. Und Ökotest hatte vor einigen Monaten die Heilerde mal getestet. Also sowas wie Luvos Heilerde, was wir so in Reformhäusern kennen. Und siehe da, auch die Heilerde ist belastet. Inwieweit wir diese toxischen Substanzen aufnehmen, ist dann eine andere Frage. Das wird natürlich dann nicht untersucht. Man untersucht das Rohmaterial. Aber die Wahrscheinlichkeit ist da, insbesondere dann, wenn man auch eine schlechte Darm-Milieu-Situation hat. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass dann auch was absorbiert wird und dann in die Blutgefäße gelangt. Deswegen lieber Security und wenn wir Alternativen haben, dann lieber das nicht verwenden. So, das ist so meine Maxime. Jeder hat da so ein bisschen sein eigenes Ding. Ja? Also es gibt viele Heilpraktiker oder Therapeuten, die haben so ihr Schema und auch ihre Wahrheiten. Und da kommt es ein bisschen darauf an, an wen man da letztendlich gerät. Ja?
Gibt es denn eine Alternative oder könntest du eine Alternative benennen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ja, ganz interessant, Zeolith bindet Schadstoffe im Körper, ich möchte gerne auch mal vielleicht mal so eine Kur machen. Gibt es da eine Alternative?
Ja, es gibt die Alternative, die wahrscheinlich sogar besser ist, das ist Chlorella. Chlorella bindet auch sehr, sehr gut, ist ja auch ein Entgifter in den Ozeanen, im Meer. Und so funktioniert es eben auch bei uns im Darm, wenn wir es aufnehmen. Spirulina nicht. Also wenn jemand meint, er würde da die Alternative haben, dass das funktioniert nicht. Spirulina ist sehr mineralstoffreich, aber es bindet sehr schlecht. Von daher macht das eigentlich keinen Sinn.
Dann vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Frage. Und dann gehen wir weiter. Wir haben uns mal um den neuen Pandemievertrag und die Gesundheitsvorschriften der WHO gekümmert, was da jetzt so auf uns zukommt. Und da schreibt eine Hörerin, das hört sich ja gar nicht gut an, was wir da so präsentiert haben. Also das nicht das, was wir präsentiert haben, sondern den Inhalt, den wir präsentiert haben. Und da war die Frage, ob wir irgendwie diese Petition, die es da wohl auch gibt, gegen diesen Pandemievertrag, ob wir den verlinken können.
Leider haben wir als Bevölkerung wieder mächtig geschlafen, muss man sagen. Ja, also niemand ist auf die Straße gegangen, alle haben das klaglos akzeptiert. Ja, und so kann es sein, dass die WHO im Pandemiefall das Regiment übernimmt. Die Politik sagt natürlich nein, weil die Autonomie der Länder bleibt gewahrt. Das ist deren Politikersprech. Aber wenn der Herr Tedros hustet und sagt, wir haben in Afrika hier ein gefährliches Virus und das kommt jetzt per Containerschiff nach Europa rüber, dann zieht das Gesetz. Und das Schöne ist ja für die Politik, für unsere Vertreter, unsere Politiker, die gewählten Politiker, dass sie sich dann hinter diesem Gesetz verstecken können. Ne? Das konnten sie bei Corona nicht, da mussten sie sich noch rechtfertigen und dann brauchen sie sich ja nicht mehr rechtfertigen, weil es gibt ja ein Gesetz. Und darauf kann man sich dann berufen. Das wurde verabschiedet, ja, um die nächste Legislaturperiode. Da sagen dann die im Bundestag sitzen, sagen, ja, ich habe es ja nicht verabschiedet. Ich bin ja nicht schuld. Ja, aber das Gesetz ist nun mal da, können wir nicht ändern. Also greift es auch. Ja, und da werden wir als Volk immer ein wenig überrumpelt. Ja, wir erleben das ja auch immer bei den Krankenkassenbeiträgen. Die werden ja immer gerne erhoben, wenn das Volk gerade mit dem Kopf woanders ist. Also zum Beispiel Vorbereitung auf eine Fußball-Weltmeisterschaft oder in Weihnachtsstimmung ist oder was auch immer. Du kennst das besser als ich. Ja, und die Gesundheitsbeiträge marschieren, marschieren, marschieren. Und niemand macht sich darüber Gedanken, ob das alles wirklich hilfreich ist für Menschen, die krank sind. Ja, ob das neue Medikament wirklich einen Nutzen hat oder hat es einen Nutzen für den Aktienkurs der Firma, die das entsprechend herausbringt. Und Axel, ganz ehrlich, das ganze Thema treibt mittlerweile Blüten, wo ich sage, das hat wirklich mit Moral und wie deine Kinder in Zukunft die Krankenkassen noch finanzieren wollen, eigentlich nichts mehr zu tun. Es geht hier wirklich Und ich habe das schon häufiger gesagt, wahrscheinlich auch hier im Podcast. Wir haben im Gesundheitswesen eine Planwirtschaft und drumherum haben wir Aktienkurse, ja, und Aktiengesellschaften. Und klar, wenn ich CEO einer Aktiengesellschaft bin und das ist nun mal ein Pharmaunternehmen, dann muss ich schauen, dass der Aktienkurs steigt oder zumindest erhalten bleibt oder wieder wächst. Und das bin ich den Aktionären schuldig, die investiert haben in meine Firma. Also muss ich dafür sorgen, dass ich mehr Abonnenten bekomme, dass ich mehr Kunden bekomme. Und wie bekomme ich mehr Kunden? Indem ich mehr Krankheiten erfinde und nicht indem ich für diese erfundenen Krankheiten in Anführungsstrichen mehr Medikamente baue. Und ja, im Nebensatz, man kennt das, wenn die Werbung läuft im Fernsehen, über Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Das wird dann ganz schnell durchgenudelt, weil es gesetzlich so verankert ist. Muss man das dazu sagen? Ansonsten wird man das komplett verschweigen. Weil es gibt ja keine Nebenwirkungen, es ist ja nebenwirkungsfrei alles, ne, wie wir wissen. Und ich habe heute Morgen einen kleinen Post, ein kleines Video weitergepostet, ja, wo eben jemand berichtet hat, dass es eben nicht ganz so nebenwirkungsfrei ist. Und ja, das Schöne, Axel, ist, Politiker sind raus. Ja, niemand kümmert mehr sich um die Leute. Ein ehemaliger Gesundheitsminister hat heute andere Themen. Ja, der ist raus, hat seine fette sein fettes Ministersalär und kann sich ja jetzt da entsprechend zurückziehen. Ja, das war das Geschwätz von gestern. Das zieht ja nicht mehr. Und nebenwirkungsfrei hat man ja auch nur in einer Sendung mal fälschlicherweise gesagt. Ich glaube, alle wissen, die hier zuhören, wie oft dieses Wort gefallen ist in jeder Talkshow und von immer der gleichen Person. Und das kann, wenn man schlecht drauf ist, wir sind jetzt am dritten Advent oder kurz vorm dritten Advent, das kann andächtig machen, es kann aber auch wütend machen. Ich habe mich für andächtig entschieden, weil, ja, wie sagte Otto Walkes mal, Tumor ist, wenn man trotzdem lacht.
Du sagst es gerade und was mich halt dabei stört, ein, zwei Sätze noch dazu verlieren, dass zum Beispiel keiner Verantwortung übernimmt. Du sagst ja, das ist Gesetz unterschrieben und ja, wenn dann irgendeine Pandemie kommt, dann zieht die WHO die Gesundheitskarte und dann sagt man, oh ja, wir haben ja gar keine Verantwortung dafür. Das ist jetzt alles in der Verantwortung der WHO. Wir haben damit nichts zu tun.
Genau.
Und du sprachst von deinem kleinen Video, das du heute Morgen hochgeladen hast. Ich habe es mir angeschaut. Da geht es halt auch nochmal um die Impfschäden und die Charité, weil du gerade sagtest, ja, jetzt interessiert sich keiner mehr dafür. Ja, so weit ist es nämlich gekommen. Zum Beispiel an der Charité gibt es gar keine Kapazitäten mehr. Die können gar keine neuen Menschen mehr aufnehmen, die mit irgendwelchen Beschwerden daherkommen. Und wir lassen diese Leute, nicht wir persönlich, sondern die Politik oder wir Bürger oder wie auch immer man das bezeichnen würde, unser Gesundheitssystem lässt diese Menschen alleine mit ihren ganzen Ängsten, mit ihren ganzen Sorgen, die sich dabei ergeben. Manche Leute können zum Teil gar nichts mehr machen. Du hast es ganz oft angesprochen. Du hast auch Klienten und Klientinnen, die halt seit Jahren schon sich mit den Impfschäden rumplagen und nichts mehr machen können. Und das ist schon echt, wie du gerade gesagt hast, echt schon moralisch nicht mehr vertretbar.
Und wenn man die Enquete-Kommission verfolgt, das machen ja nur die wenigsten, also wir Experten vielleicht, ja, weil wir uns dafür interessieren, aber da musste ja die Frau Scheibenbogen, das ist die Professorin da an der Charité, die das Ganze leitet, die auch die Forschung leitet und die Forschungsgelder da auch für einstreicht, die Herr Lauterbach kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Ministeramt ja noch aus dem Hut gezaubert hat. Ja, die da jetzt reinlaufen, wo dann irgendwann mal in 2, 3, 5 Jahren irgendwelche wissenschaftlichen Artikel, die niemand liest, außer wir vielleicht, aber die Bevölkerung liest das in der Regel nicht, herauskommen. Die hat ja in der Enquete-Kommission auch mehr oder weniger zugegeben, dass das eigentlich crazy ist, ja, dass man das, was toxisch ist, was bei Corona toxisch war, nämlich das Spike-Protein, dass man diesen Bauplan verimpft, ja, damit möglichst viele Körperzellen dieses toxische Protein nachbauen. Also, weißt du, damals, als das rauskam, da habe ich ja viele Fachleute gefragt, ob ihr mir das mal erklären könnt, was der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte ist, ja. Man kann doch nicht das toxische Protein verimpfen, ohne zu wissen, welche Körperzelle das denn überhaupt exprimiert, ja. Und diese Frage wurde mir nie beantwortet. Und auf der Basis habe ich meine persönliche Entscheidung getroffen damals und musste entsprechend Grundrechtseinschränkungen und all dieses Ganze, was wir jetzt in den WHO-Vorschriften haben, mit Meinungsfreiheit ist nicht mehr gegeben, wir dürfen nur noch ARD und ZDF einschalten und so weiter. Das ist da ja alles verankert. Und noch schlimmer, wenn man jetzt so ein bisschen zum Beispiel Michael Nehls folgt und auch seinen Videos folgt, ich habe gestern Abend noch wieder ein Video von ihm gesehen, Healthy Return. Ja, schönes Schlagwort oder ein halber Satz. A healthy return ist ein Return, den die WHO verspricht, bis zu einem Faktor 35 für Staaten, für Institutionen, für Stiftungen und so weiter, die in die WHO investieren. Also die WHO verspricht sozusagen, das müssen wir uns vielleicht auch nochmal ganz genau angucken, weil ich habe es letztendlich auch nur aus einer Quelle, muss man ein bisschen gegenverifizieren. Verspricht sozusagen a healthy return, also nicht, dass wir Gesundheit dadurch zurückbekommen, sondern die, die investieren, kriegen irgendwann ihr Geld 35-fach zurück, so verstehe ich das. Und um diesen Pitch zu haben, diesen Elevator-Pitch zu haben, brauche ich natürlich irgendwann wieder auch eine Pandemie oder irgendetwas. Ja, ein Bakterium oder irgendwas ganz Gefährliches, wofür ich wieder irgendwas bauen kann, damit dann, wenn man in die Aktien investiert, dann entsprechend auch wieder ein Return. Weil wie soll sonst so eine WHO das organisieren? Ich bin kein Finanzfachmann, aber da könnten wir vielleicht mal jemanden befragen, der sich damit auskennt, wie denn das Ganze überhaupt in der Praxis dann funktionieren soll. Und ich habe es ja damals schon, als wir über die WHO gestolpert sind und ich mir damals wirklich, ich saß tatsächlich mit offenem Mund vor dem Rechner. Und habe mir die Finanzierung dieser Organisation angeschaut, dann das ist ja schon wirklich crazy. Nicht legitimiert, nicht von uns gewählt, von Gates-Stiftungen und so weiter finanziert, wollen wir jetzt nicht ausrollen, das Thema. Aber ich will nur sagen, a healthy return, das ist ein Thema, da müssen wir uns wirklich nochmal explizit mehr beschäftigen.
Das machen wir auf jeden Fall. Lass uns jetzt wieder zurückkommen zu unseren Fragen. Aber ihr merkt gerade da draußen, es ist ein Thema, das uns auch sehr emotional berührt. Und die Themen, das ist ja das Schöne, wenn man sich damit beschäftigt, die gehen uns nie aus, Jens. Also wir haben noch genug Stoff für weitere Folgen. So, dann hatten wir so eine Nussfolge, wo wir uns über verschiedene Nussarten unterhalten haben, ob die zu fett, zu kalorienreich und ob sie das gesündeste Lebensmittel der Welt sind. Und da hatten wir auch viel über die Fettsäuren in den Nüssen gesprochen. Und jetzt kommt noch eine Frage von der Steffi, die sagt, wie sieht es denn mit den Omega-6-Fettsäuren bei Nüssen aus? Wir hatten sehr viel über Omega-3 bei Nüssen gesprochen. Wie sieht es denn da jetzt bei Omega-6 aus, Jens?
Es gibt so einige Nüsse, die, also wenn man so eine Rangliste erstellen würde, dann kommt die Walnuss eigentlich am besten weg. Weil da ist das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 am besten. Die Pekannuss ist dann schon an Nummer 2, aber weit abgeschlagen, muss man sagen. Also die Walnuss ist eigentlich die beste Nuss, die man essen kann, weil das Verhältnis, und es geht immer um das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 wichtig ist. Wobei man dazu sagen muss, dass Nüsse natürlich nicht EPA und DHA enthalten, sondern ALA, Alpha-Linolensäure. Und Alpha-Linolensäure ist zwar eine gute Omega-3-Fettsäure, Walnüsse enthalten auch Vitamin E und andere schützende Faktoren für diese hochempfindlichen Fettsäuren. Von daher liefert so eine Nuss eigentlich das ganze Paket. Aber es ersetzt eben nicht, dass wir maritime Omega-3-Quellen konsumieren. Deswegen ist die vegane Variante ausschließlich Alge bzw. Algenöl, weil das eben EPA und DHA enthält. Und die Omega-6-Fettsäuren, die werden ja immer so verteufelt. Das ist sicherlich ein falscher Denkansatz, denn Omega-6-Fettsäuren werden gebraucht, um überhaupt eine Entzündung zu befeuern. Und eine Entzündung zu befeuern bedeutet ja immer, dass auch eine Entzündungsreaktion auch zu Ende gehen kann. Und da ich brauche Omega-6, aber wenn ich natürlich einen Mangel an Omega-3 habe, dann passt das vom Verhältnis nicht. Und logischerweise, da muss man jetzt gar nicht so auf die Nüsse gucken, da muss man eher in seine Bratpfanne schauen. nämlich die Omega-6-reichen Pflanzenöle, die sehr billig und günstig zu bekommen sind, ja, die man vielleicht eher in sein Auto schüttet als in seinen Körper, wie Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl, die sollte man eigentlich gar nicht verwenden. Deshalb, da würde ich nicht unbedingt auf die Nüsse schauen, sondern lieber auf die Öle, auf die industriell hergestellten Pflanzenöle. Und das gilt natürlich nicht für die kaltgepressten. Und da, wo so die Polyphenole noch mit drin sind, also denken wir an Olivenöl, können wir auch in vielen verschiedenen Qualitätsstufen bekommen. Und umso weniger durchsichtig das Öl ist, umso besser ist es dann natürlich.
Vielen Dank dafür, Steffi. Damit deine Frage auch beantwortet. Dann hatten wir eine Episode, wo wir uns über Blutwäsche unterhalten haben und Effekte und Hintergründe der Inosphärese. Da hatten wir auch einen Gast. Und da kriegen wir die Rückmeldung, wie immer, eine tolle Episode. Und dann gibt es halt noch den Punkt, wo finde ich heraus, ob in meiner Nähe eine solche Behandlung möglich ist?
Ja, wir haben ja mit der Chefin gesprochen und auf der Webseite findet man den Kontakt der Inosferese. Die Inosferese hat ein eigenes Zentrum, das sitzt in Regensburg und sie haben ganz viele akkreditierte Zentren. Ich kenne eins in Hamburg, es gibt eins in Köln, es gibt in jeder Großstadt mittlerweile ein Zentrum. Stuttgart kenne ich, in München gibt es eins und so weiter. Die kenne ich jetzt per Link, da kann ich sofort Link nennen. Aber man bekommt das eben auf Anfrage bei der Inosferese, weil die haben eine komplette Liste von akkreditierten Zentren. Das bedeutet, dass die auch nach der gleichen Methodik arbeiten, dass sie die gleichen Geräte verwenden und vor allen Dingen, dass die Ärzte, die das dort anwenden, auch entsprechend geschult sind. Ja, also hier würde ich auch keine Wald- und Wiesenmethoden empfehlen, sondern Methoden, die auch wirklich in der klinischen Praxis bestätigt sind oder Erfahrungswerte. Und da liegen ja über fast 25 Jahre Erfahrungswerte vor. Und ich weiß noch, wie die Frau Bark sagte, dass sie in 25 Jahren noch nie einen Fall gehabt hätten, wo jemand irgendwie kollabiert wäre oder ähnliches.
Das werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Die Monika hatte die Frage gestellt. Monika, wir werden das auf jeden Fall in dieser Episode nochmal verlinken. Ansonsten sei dir auch nochmal die Folge empfohlen, wo wir darüber gesprochen haben. Jens geht weiter und da geht es nochmal zu unserem Interview, das wir geführt haben, zu dem Buch von dem Herrn Barucker zur vereinnahmten Wissenschaft. Da sind nur ein, zwei Punkte, die ich da anmerken möchte. Und zwar, die Lisa schreibt uns: Danke, absolut wichtige und interessante Folge, die wirklich jeder hören sollte. Sowas freut uns natürlich auf jeden Fall, also ganz doll. Und dann gibt es halt noch einen Kommentar. Herzlichen, herzlichen Dank. Euer Podcast ist so wertvoll. Und jetzt kommt noch ein Satz, den fand ich ganz, ganz interessant, Jens. Wir sagen ja immer, okay, pass auf, wir wollen mal eine kurze, knackige Folge machen. Wir haben manchmal das Gefühl, dass wir viel reden und viel erklären. Und dann kommt aber der Kommentar, warum nicht mehr als eine Stunde?
Ja.
Fand ich ganz nett. Vielleicht müssen wir überlegen, ob wir unsere Podcast-Folgen dann vielleicht doch was länger machen.
Ja, das können wir machen, aber wir kommen ja jeden Montag raus. Also wenn die Leute zur Arbeit fahren, ich glaube, die hören den Podcast ganz gerne im Auto, haben den abonniert, zumindest unsere Stammhörer. Ja, man kann unseren Podcast auch weiterempfehlen, ne? Gerne weiterempfehlen. Und da haben wir uns auch darauf geeinigt, dass wir möglichst nicht über eine Stunde gehen wollen. Damit man an einem Tag, ne, wenn man morgens eine halbe Stunde zur Arbeit fährt und dann abends wieder zurück, dass man an einem Tag die Podcast-Sendung auch durch hat. Deswegen trennen wir dann lieber und machen da zwei Sendungen draus. Aber können wir mal drüber nachdenken. Also ich kenne auch Podcasts, die laufen 2,5 Stunden. Ich höre mir die tatsächlich auch manchmal an, aber die Hemmschwelle ist natürlich größer, ne, weil man dann eben 2, 3 Abende teilweise an so einem Podcast hängt. Ne?
Ja, und an einem Stück ist es auch sehr, sehr lang. Ja, wir schauen mal. Aber danke für den Hinweis. Wir werden mal überlegen, vielleicht bei dem einen oder anderen Thema könnte man das vielleicht ein bisschen länger gestalten. obwohl ich persönlich auch so kurze Folgen, also ich höre auch schon mal längere Podcasts, aber gerne auch immer so kurze, knackige Folgen. Weiter geht's. Wir hatten ja auch gesagt, auch kritische Anmerkungen. Vielleicht können wir darüber einfach nur zwei, drei Worte jetzt in der Diskussion verlieren, Jens. Und zwar hatten wir einen Gast, den Paul Seelhorst, unsere Folge Animal-Based Nutrition. Fleischlastige Ernährung, ist die wirklich artgerecht? Da gibt es einmal Chapeau, eure Reihe, vor allem diese Episode ist super gelungen, macht richtig Freude reinzuhören. Das war das Positive. Dann gibt es aber einen Kommentar, Fleisch aus Massentierhaltung, Fragezeichen, das kann nicht ernsthaft seine Empfehlung sein, oder? Da gibt es halt auch kritische Sachen, das sprechen wir auch hier
Bin
an.
mir nicht bewusst, dass er das gesagt hat. Ich kenne ihn ja relativ gut und ich weiß, dass er das nicht gemeint hat, auf jeden Fall, wenn das so rübergekommen ist. Hier geht es natürlich wirklich um ja, artgerecht gehaltene Tiere, die wir ja in der Massentierhaltung kaum haben. Also klar, da muss man schon lange suchen. Man muss einen Jäger kennen vielleicht, der ab und zu mal schießen geht oder man muss eben Metzgereien finden, die vielleicht auf Wildfleisch oder ähnliches setzen. Dann, ja, dann kann man sich diese Quellen natürlich auch besorgen. Auf der anderen Seite soll ja heute alles billig sein, ne? Und viele, die eben, was weiß ich, Hühnerfrikassee oder was auch immer machen, ne? Da muss es eben alles sehr, sehr günstig sein. Und Fleisch war früher eine Delikatesse, die man am Wochenende gegessen hat. Und heute muss das im Prinzip in jeder Mahlzeit vorkommen. Und da haben wir einfach das Thema auch total umgedreht, ja, dass wir das, was früher sehr rar war, heute in Massen konsumieren. Das gilt ja auch für Zucker. Zucker war auch sehr rar. Das hat man an Kindergeburtstagen mal konsumiert und heute bekommen wir es praktisch jeden Tag 25 Mal irgendwie zugeschustert, wenn man ein Kind ist, ja. Man wird immer ruhig gestellt mit noch einer Süßigkeit und ich hatte gestern was oder du hattest gestern was zu Süßigkeiten gepostet. Ich habe es dann übernommen. Und das ist dann schon sehr, sehr erschreckend, ne? Wenn man sich die Absatzzahlen nochmal anschaut von bestimmten Lebensmittelgruppen, was da so passiert ist in den letzten 20 Jahren. Und dann versteht man auch, warum man dann am Ende in bestimmten Krankheiten herauskommt. Und das kann man natürlich auf Fleisch eben auch anwenden. Und das hat der Paul sicherlich auch so gemeint, weil ich kenne ihn gut und wir haben einige Kongresse zusammen gemacht. Wenn es also falsch rübergekommen ist, dann können wir das gerne auch nochmal entsprechend korrigieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es auch nicht so verstanden, dass er das Fleisch aus der Massentierhaltung meinte. Und ja, gut, du hast es gerade kurz erwähnt. Also das nur mal als Ergänzung. Ich hatte gestern dem Jens so einen Post geschickt, wie viel, was das Lebensmittel ist, das am meisten hier in Deutschland konsumiert bzw. gekauft wird. Und wie viele Milliarden da ausgegeben werden. Und dann wurde das runtergerechnet auf den Bundesbürger. Und jeder Bundesbürger kauft oder konsumiert im Wert von 245 Euro Süßigkeiten. Aber das ist die Nummer eins vor allen anderen Lebensmitteln. Und das ist irgendwie, das ist schon bedenklich. Dann nochmal eine Frage, beziehungsweise vielleicht nochmal eine Erklärung von dir dazu, Jens. Wir hatten ein Thema Kreatin und da schreibt eine Hörerin, ich wusste gar nicht, dass Kreatin nur in Form einer Kur eingenommen werden sollte. Das war mir so gar nicht bekannt. Dass du da vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu sagst, wie man das Kreatin denn einnehmen sollte.
Ja, genauso wie wir es in der Folge auch gesagt haben, indem wir bestimmte Tagesmengen nicht überschreiten, weil es keinen Zusatznutzen gibt. Es wird nicht mehr eingelagert. Auf der anderen Seite, wenn man eben über 30 Tage das Ganze supplementiert, dann gibt es auch keinen Zusatznutzen mehr, weil einfach irgendwann ist die Muskulatur gesättigt. Dann nimmt es eben keine Kreatin mehr auf und dann, naja, dann produzieren wir halt, ich sag mal, teuren Stuhl. Vielleicht wird es für was anderes verwendet, was wir nicht wissen. Aber um diese Aufsättigung zu bekommen, und das gilt ja nicht nur für unsere Skelettmuskulatur, sondern auch für unsere autonome Muskulatur, also für den Darm, für das Herz, alles, was so autonom abläuft, ohne dass wir uns da groß Gedanken drüber machen, oder sie willentlich ansteuern, sagen wir besser so, braucht Kreatin. Und da hatten wir ja auch gesagt in der Folge, ne, das Kreatinmonohydrat ist das am besten untersuchte Kreatin. Und da gibt es ein Trademark, der heißt Creapur. Und Creapur wird von einer deutschen Firma hergestellt, das ist Alzchem. Und die haben oder sie geben es so raus, dass sie 99,9% Reinheit haben. So, und das ist der einzige europäische Hersteller. Es gibt sehr viele, die aus China kommen. Da wäre ich jetzt grundsätzlich skeptisch. Also wenn man Kreatin kauft, dann schaut bitte darauf, wo kommt es her? Hat es diesen Trademark Creapur? Dann ist es von Alzchem. Sonst ist es eben irgendwie aus einem Weltmarkt, wo wir nicht genau wissen, wie kontaminiert das Zeug ist.
Creapur steht oder sollte auf jeden Fall immer draufstehen. Ganz oft ist es draufgedruckt oder oftmals auch im Kleinen, also auf der Verpackung, auf den Inhaltsstoffen drauf. Aber normalerweise gibt es auch einen großen Label da, dass das da draufgedrückt.
Ja, das ist normalerweise. Aber spielen ja auch die Händler ein bisschen damit. Ne? Die kaufen das ja wieder von Alzchem sozusagen ein und machen daraus dann eben ihr eigenes Produkt. Sehr strenge pharmazeutische Standards, GMP, HA, CCP und so weiter, was da alles eine Rolle spielt. Von daher gehe ich auch auf der Ebene auf Nummer sicher. Und das ist eben auch das Hintergrundwissen, was man haben muss, wenn man mit orthomolekularen Substanzen arbeitet. Ja, was ich jeden Tag mache, ich also jeden Tag Fahrpläne aufbaue und erstelle für unterschiedlichste Zielgruppen. Und da muss man eben die Hersteller kennen.
Jens, wir sind fast durch. Wir haben noch zwei Themen. Ein Thema, das uns die Ute als Hörerin noch geschickt hat. Und dann haben wir noch die Überraschungsfrage. Deshalb lass uns noch mal einmal die Frage von der Ute, beziehungsweise ein Kommentar von der Ute zur ketogenen Ernährung. Sie hat 1974, hat sie nach der Atkins-Diät gelebt. Und sie hat das 4 Wochen praktiziert und 18 Kilo in dieser Zeit abgenommen. Das war schon sehr radikal, schreibt sie uns. Fleisch, Fisch, Eier, Speck und jede Menge Fett, gleich welcher Art. Und dann hat sie wohl damit aufgehört. Warum? Das schreibt sie uns auch. Sie hat Träume in der Nacht gehabt. Sie ist aufgewacht und das Schlafzimmer roch wie eine Bäckerei. Und später änderte sich die ketogene Ernährung. Und das mache ich jetzt auch jedes Jahr wieder, aber nur 4 Wochen. Und jetzt ist ihre Ernährung zuckerfrei, glutenfrei ist meine Ernährung, schreibt sie, und so halte ich das Gewicht.
Ja, wunderbar.
Ja, super.
Also dieser Geruch, der an Bäckereien erinnern soll, der ist eher in Richtung Nagellackentferner zu sehen, weil du, wenn du so viel Ketone produzierst durch eine ketogene Ernährung oder wenn du diese strenge Atkins-Diät machst, die ja sehr, sehr Kohlenhydrat reduziert ist, und dann kommst du ja automatisch in die ketogene Situation, produzierst eben viele Ketone, diese Ketone. Da ist ja auch Aceton, ist auch ein Keton, was da produziert wird. Und das ist das, was man letztendlich dann riecht und was man auch ausdünstet, was eher so Richtung, ja, faule Früchte, Nagellackentferner so riecht. Und das kann man dann eben, das sondern wir dann auch über Schweiß oder über den Urin. Gut, nachts uriniert man nicht, aber wenn man dann auf Toilette geht, dann riecht man es auch auf der Toilette, wodurch das eben entsteht. Und ja, wir wissen ja, dass das sehr gesund ist. Wir haben das auch in einigen Folgen schon thematisiert, den ketogenen Stoffwechsel und oder ketogene Ernährung. Menschen haben immer mal wieder ketogen leben müssen, aufgrund der Umweltsituation, weil keine Nahrungsmittel verfügbar waren. Also dann, wenn wir fasten, sind wir auch ketogen, produzieren auch Ketone und unter anderem ja auch Aceton. Und ja, wenn man viel Körpergewicht mit sich rumschleppt und dann eben entsprechend in Anführungsstrichen abkocht, dadurch sehr viele Ketone produziert. Ketone allerdings nicht so viel, dass wir in eine kritische Situation, in dieses Thema kommen, wo eben Ketone auch die Blutgefäße so überlasten können, dass es sogar dann toxisch werden kann. Das passiert nur, wenn man tatsächlich überhaupt kein Insulin mehr produziert. Und deswegen muss man da keine Angst haben, wenn man mal 4 Wochen ketogen lebt. Gar kein Problem. Die sogenannte Ketoazidose.
Ja, vielen Dank dafür, Jens. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Jetzt bleibt noch eine Frage übrig, und das ist die Überraschungsfrage. Da weißt du nämlich jetzt auch gar nicht, was kommt. Aber jetzt musst du nämlich mal zurückspulen. Und zwar auf die Folge 106. Die sagt dir wahrscheinlich jetzt nichts direkt was, aber ich habe da jetzt noch mal reingehört, weil mir ist diese Frage nämlich jetzt eingefallen. Und deshalb haben wir uns in Folge 106 mit Sonnencreme beschäftigt und mit Schutz vor der Sonne. Und jetzt kommt die Überraschungsfrage, und wer hat die gestellt? Du hast die gestellt. Und die werde ich dir jetzt beantworten. Und zwar haben wir uns über Sport und Sonneneinstrahlung beschäftigt, wie stark die Sonneneinstrahlung in Bewegung ist bei Radfahrern und bei Läufern und dann aber auch bei Tennisspielern. Und da hast du die Frage gestellt, wie man in den Pausen damit umgeht. Und das war ein Satz, so auf jeden Fall gehen wir in den Pausen dann immer auch unter die Schirme. Und dann hast du gesagt, und genau jetzt, wo ich das sage, müsste man mal einfach recherchieren, ob das überhaupt einen Nutzen hat. Denn geht die Sonnenstrahlung durch die Schirme durch? Fragezeichen. Und das habe ich recherchiert, Jens, weil die Frage fand ich nämlich interessant, die hatte ich mir aufgeschrieben und habe nochmal reingehört. Und deshalb habe ich mal geguckt, hat ein Sonnenschirm irgendeinen Nutzen, wenn er beim Tennis darüber gehalten wird? Und in der Tat, er hat einen Nutzen. Und jetzt erzähle ich dir, warum und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und zwar, wenn man im Schatten sitzt, egal wie, ist auf jeden Fall weniger direkte Strahlung, die auf deinen Kopf drauf prallt.
Ballert.
Bitte?
Ballert.
Draufballert, genau. Und deshalb reduziert das auf jeden Fall schon mal die Hitze. Dann sinkt das Wärmegefühl deutlich. Und zwar im Schatten ist das Wärmegefühl um 5 bis 15%, 15 Grad, je nach Umgebungstemperatur und Art des Schirms, da kommen wir gleich noch zu, auch reduziert. Dann viele Schirme, die beim Tennis gerade benutzt werden, habe ich recherchiert, die sind speziell beschichtet. Und zwar halten die zwischen 90 und 99% der UV-Strahlung ab. Und das schützt auf jeden Fall die Haut und auch die Augen, gerade wenn man halt in sengender Sonne spielt, wie dieses Jahr beim Finale in Paris. Dann,
Ich glaube nicht, dass die Tennisschirme bei uns im Tennisverein so ausgestattet sind.
bei euch im Tennisverein nicht, aber in Roland Garros schon. Genau. So, jetzt kommt's aber. Und zwar die Ballkinder, das sieht man ja ganz oft, oder die Betreuer, die halten den Schirm so direkt über den Kopf oder ganz, ganz nah an den Kopf. Da habe ich rausgefunden, der Schatten muss dicht über dem Kopf sein, damit er maximal schützt. Also wenn man den Schirm in 1 oder 2 Meter Abstand drüber halten würde, dann würde der deutlich schlechter schützen. Das heißt also, es bringt viel, schützt vor UV-Licht und senkt die Hitzebelastung in den Pausen. Und jetzt kommt noch eine kleine Anekdote zu den Schirmen. Ich muss mal gerade hier in meinen Aufzeichnungen gucken. Und zwar, warum die Sonnenschirme meistens dunkel sind. In Roland Garros habe ich noch mal geguckt, noch mal ein, zwei Videos mehr angeguckt. Da sind die dunkelgrün. Also Roland Garros hat ja dieses Grün und also dieses dunkle Grün. Und sind oft dunkel oder schwarz, die Schirme. Und viele Menschen denken jetzt natürlich, ey, schwarz, da wird es doch heißer. Ne? Wenn man ein schwarzes T-Shirt anhat, da wird es ja heiß. Aber beim Schirm, so sagt auf jeden Fall meine Recherche, funktioniert die Physik anders. Und zwar schwarz blockiert die Sonnenstrahlung am effektivsten. Und zwar schwarz absorbiert das sichtbare Licht, die Infrarotstrahlung, also die Wärme und auch die UV-Strahlung. Und helle oder weiße Schirme reflektieren einfach mehr Licht. Und dann geht ein Teil durch das Gewebe durch und trifft dann halt auf den Körper. Und schwarze Stoffe lassen praktisch nichts durch. Die verschlucken quasi die Strahlung. Und da kommt am wenigsten Sonnenenergie durch und deshalb schützen die schwarzen Schirme am besten oder dunkle Schirme, dunkelgrün oder dunkelblau.
Das
So.
würde dann auch wahrscheinlich für die Kleidung gelten, oder?
Für die Kleidung glaube ich nicht. Bei den schwarzen T-Shirts, da wird ja auch dann die Sonne angezogen und dann wird da wohl mehr Wärme produziert, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt also,
Siehst du, deswegen heißt
schützend.
es auch der weiße Sport.
Der
Hat sich
weiße
ein
Sport,
bisschen
genau.
verändert, aber trotzdem weiß ist immer noch dominant. Ne? Weiter weiße Hosen, weiße Schuhe.
Genau.
Wimbledon ist hier natürlich Vorbild. Inzwischen haben wir natürlich viele Farben auch drumherum, aber so hieß es früher immer, ne? Weiße Sport. Das hat also da wahrscheinlich auch seine entsprechenden Gründe.
So viel
Ja.
dazu. Ich hoffe, dass ich deine Frage ausreichend beantwortet habe.
Ja, ich bin erstmal zufrieden.
Du bist erstmal zufrieden. Ja, und eine kleine Überraschung ist mir auch gelungen, weil darauf warst du jetzt wahrscheinlich nicht vorbereitet. Sehr schön. Dann, Jens, vielen, vielen Dank wieder für deine Recherche, für deine ausführlichen Antworten. Vielen Dank euch da draußen für die vielen tollen Fragen und Kommentare, Anmerkungen, die wir immer von euch bekommen. Macht gerne weiter, sagt's weiter, schreibt uns weiter und wir werden dann in absehbarer Zeit auch wieder mal eure Fragen aufgreifen und die hier dann im Podcast ausführlich beantworten. Vielen Dank euch da draußen, vielen Dank Jens und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Adventszeit. Bis dann, macht's gut, tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.